Es ist ein alter Traum des Menschen, Leben auf künstlichem und mechanischem Weg zu erschaffen. Der Münchner Schriftsteller Thomas Willmann hatte einen umfangreichen Roman über dieses Verlangen geschrieben. Der Eiserne Marquis, eine große Geschichte über das Zeitalter der Aufklärung, über die Faszination von kleinsten Uhrwerken und daraus erwachsene Visionen, über Liebe, Hoffnung, Verrat und tiefen Fall. Der Bayern 2 Podcast Buchgefühl Reden und Lesen. Willkommen, sagt Nils Beindker.
Unwürdig war ich. Unwürdig jedes Blickes, jedes Worts, geschweige denn eines Wohlwollenden, dieser Göttin. Und gerade daran hatte ich mich letztlich entflammt, an ihrer Unerreichbarkeit. Daran, dass alles sie in Sphären enthob, welche mir verschlossen, verboten waren.
Also das ist der Punkt, der Jakob einerseits aus seiner bisherigen Bahn wirft, andererseits dann auf seine neue Bahn setzt. Und immer eine der Sachen, in dem es im Roman auch immer wieder geht, ist dieser Drang von Menschen, aber speziell auch Männern, sich künstliche Wesen zu erschaffen, die man kontrollieren kann.
Der Eiserne Marquis von Thomas Willmann. Ein großer Roman über das 18. Jahrhundert, das Zeitalter von Aufklärung und Absolutismus. Ein Roman über Liebe, Eifersucht, Verrat und tiefen Fall. Und ebenso ein Roman über einen großen Plan. Leben und Lebewesen künstlich zu erschaffen, mit mechanischen Apparaturen, mit Menschenmaschinen. Der Münchner Schriftsteller Thomas Willmann ist unser Gast im Bayern 2 Podcast Buchgefühl Reden und Lesen. Thomas Willmann, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, es freut mich, dass ich dabei bin.
Ausgangspunkt für den Roman Der Eiserne Marquis, diese große Geschichte, war Ihr Interesse für künstlich geschaffene Lebewesen, Androiden, mechanische Apparaturen, Roboter, das ja ein zentrales Thema in der Science Fiction auch ist. Wo beginnt denn Ihre eigene Auseinandersetzung mit diesem großen Thema?
Also Auseinandersetzung klingt jetzt schon zu akademisch. Das hat mich fasziniert, seit ich mich erinnern kann irgendwie.
Dann frage ich nach der Faszination.
Ja, ich kann es nicht erklären, woher es kommt. Ich kann es auch nicht genau festmachen. Also ich sag mal, der eine Punkt, wo ich es festmachen könnte, was damit zu tun hat, wo ich weiß, das hat mich irgendwie gegruselt, aber in einer Weise, die mich auch wahnsinnig angezogen hat, war, dass es gab so in den 70ern einen französischen Fernsehfilm, der hieß auf Deutsch Schach dem Roboter. Es war, wo so ein Erfinder einen vermeintlich schachspielenden Roboter baut. Es kam raus, dass da in Wirklichkeit menschliche Gehirne drin sind. Und da war ich auch viel zu jung, um das eigentlich anzuschauen, aber irgendwie hatte ich so mit Bilder aus der Fernsehzeitung und was mir Leute davon erzählt haben, das hat mich damals sehr irgendwie beschäftigt. Und ich war immer fasziniert von so Geisterbahnfiguren, die draußen an der Geisterbahn sind, was ja auch damit zu nehmen. Und ja, auch Science-Fiction-Roboter, irgendwie war das immer da und hat was mit mir gemacht.
Und führt schließlich auch zu diesem großen Roman, den Sie geschrieben haben. Science Fiction ist das eine. Auf der anderen Seite gehören künstliches Leben und künstliche Intelligenz ja auch zu den ganz zentralen Fragen unserer Zeit, nicht allein im technischen, aber auch im philosophischen Sinn. Hat das auch eine Rolle gespielt für das Entstehen des Romans? Denn im Grunde können wir ja im 18. Jahrhundert auch eine Geschichte über unsere eigene Zeit beständig entdecken.
Ja, also ich sag mal, es war jetzt nicht so, dass ich am Schreibtisch saß und dachte mir, das erzählt was über unsere Zeit. Ich habe ja auch sehr lange dran geschrieben, wenn ich da so, wo es los...
Glaube ich, ja.
Ja, wenn ich da zu der Zeit, wo es losging mit dem Schreiben, 2010 rum gedacht hätte, jetzt erzähle ich mal aber unsere Zeit, dann wäre ich jetzt sehr veraltet mit diesem Buch inzwischen schon. Aber es war natürlich klar, dass immer wieder in dieser Beschäftigung mit dem Thema und mit der Zeit ich das Gefühl hatte, okay, eher so das Gefühl, unsere Zeit jetzt holt mich da bei meinem Interesse ab. Also es gibt natürlich jetzt diese Tech-Milliardäre, die so transhumanistische Gedanken, wie man es nennt, haben mit wir überwinden die Körperlichkeit, wir verpflanzen das Bewusstsein in künstliche Körper oder was auch immer. Und eben wir erschaffen KI. Also das war mir dann schon immer klar, dass ich da in irgendwas einklinke und dass ich da bei Wurzeln bin von Sachen, die heute Früchte tragen, auch immer noch.
Und ich würde sagen, die Erfahrung machen wir auch beim Lesen, dass wir eben auch im 18. Jahrhundert unterwegs mit ihrem Roman, aber doch mögliche Zeitsprünge, also es sind Möglichkeiten in unsere Zeit auch nach wie vor vollführen können. Ihr Roman Der eiserne Marquis, Thomas Willmann, führt in das 18. Jahrhundert und durch Europa zwischen Aufklärung und Absolutismus. Die Hauptfigur, die sich eines Tages Jakob Kainer nennt, nach dem Ende einer großen Liebe, kommt aus einer Kleinstadt im Habsburger Reich. Der Weg führt ihn nach Wien, später ins preußische Heer und schließlich nach Paris. Auch in der Aufklärung, und das fand ich sehr spannend, spielte das Thema des künstlich geschaffenen Lebens eine wichtige Rolle. Inwiefern?
Das ist die Zeit, wo sehr zentral auch die Frage aufkommt, eben, gibt es so etwas wie eine Seele? Es gibt am preußischen Hof einen kleingewachsenen Menschen namens Lametrie, der das Buch schreibt, L'homme Machine, also der Mensch als Maschine, der so einen ganz kleinen Randauftritt hat bei mir oder zumindest mal erwähnt wird. Das war damals eine zentrale Frage, weil natürlich mit dem Abschied von den bisherigen von außen gesetzten Autoritäten und Gewissheiten.
Gott,
der König, diese ganzen von außen gegebenen Sachen, wo eben immer so eine Autorität da war, die sich berufen hat, einfach auf, wir sind von oben so eingesetzt und das war schon immer so und das bleibt jetzt auch so und da kann man nicht fragen. Das ist natürlich in dem Moment, wo man das Fragen zulässt, kommt man dann zu den ganz fundamentalen Sachen und das war damals ein sehr heiß diskutiertes Thema in sehr vielen Varianten.
Und wir folgen Jakob Kainer durch die Zeit und durch Europa. Er hat eine große technische Begabung und ein ausgeprägtes Interesse an der Mechanik. Er geht nach Wien, wo er eine Ausbildung als Uhrmacher beginnt bei Servasius Weiß. Mit Blick auf seine Geschichte könnte man sagen, ein großes Uhrwerk wird im Roman in Gang gesetzt. Wie haben Sie, Thomas Willmann, sich selbst die Welt des 18. Jahrhunderts für den Roman erschlossen und angeeignet? Sie erzählen ja eben auch eine Geschichte über die Epoche der Aufklärung.
Es war sehr viel Recherche in sehr vieler Art. Ich muss sagen, ich habe mich vorher gar nicht so viel mit dem 18. Jahrhundert wirklich auseinandergesetzt im Detail. Mir war das 19. Jahrhundert eigentlich immer näher. In gewisser Weise, sagen wir, ist der Roman auch verwandter mit diesem großen französischen Roman des 19. Jahrhunderts, also Victor Hugo oder so. Und wie Sie sagen, also ist dieser Roman auch das Versuch, so eine Weltmaschine zu erschaffen, also so ein Ding, wo man einfach drin ist in einem künstlich geschaffenen Raum, der möglichst real scheint.
Und Sie haben dann viel über das 18. Jahrhundert auch geforscht, gelesen, sich erschlossen.
Genau, und wo also der Plan da war, so die Leserschaft mit einer Welt zu konfrontieren, die einem so wirklich reinsaugt, war dann für mich klar, okay, ich muss auch richtig reinkommen in diese Zeit und diese Welt und habe dann gelesen, querbeet von den üblichen Sachen bis zu Autobiografien aus der Zeit, natürlich Sekundärliteratur querfeldein. Bin sehr viel auch einfach in Museen gegangen, weil für mich das immer hilfreich war, wenn ich irgendwas hatte, was für mich sinnlich greifbar ist. Also wenn ich irgendwie ein Service gesehen habe, wie das damals aussah oder Kostüme und mir vorstellen konnte, wie das ist, die am Körper zu haben. Viel Gemälde, ja, Musik aus der Zeit, alles, was es so gab, querbeet, wie gesagt, bis ich selber so weit drin war, dass ich für mich diese Bühne ausstatten konnte. Also die große Gefahr bei der Recherche ist ja dann doch, dass man so irgendwas nachgeschaut hat und dann das Bedürfnis hat, das jetzt mitzuteilen, dass man das nachgeschaut hat und im Buch so das Täfelchen hochhält mit, hui, schaut mal, dieses Faktum hier bei Wikipedia zu finden. Und für mich war es wichtig, dass ich so tief drin bin in der Welt, dass ich einfach in eine Szene reingehen kann und in meinem Kopf mir vorstellen kann, diese Figur, so wie sie ist, was hätte die an, wie sieht deren Raum aus und wie würde die Figur, die mein Ich-Erzähler ist, das Ganze wahrnehmen. Und in dem Moment hat es dann für mich funktioniert, wenn ich auch das wirklich wie so bei Star Trek das Holodeck sozusagen betreten konnte und dann vergessen habe, dass es recherchiert ist.
Und zu dieser Ebene gehört die Sprache, die eine wichtige Rolle spielt bei Ihrer literarischen Vermessung des 18. Jahrhunderts. Wie wir lesen und auch hören können, der SWR hat ein Hörbuch zu Ihrem Roman Thomas Willmann produziert. Der Schauspieler Udo Rau liest Der eiserne Marquis, eine Lesung von insgesamt 41 Stunden, also auch ein riesiges Projekt. Sie erzählen Thomas Willmann nicht nur über das 18. Jahrhundert, sondern auch in einer Sprache, die an das 18. Jahrhundert erinnert, im 18. Jahrhundert verortet ist. Warum war Ihnen das auch wichtig, diese intensive sprachliche Rückbesinnung?
Ich habe schon erwähnt, dass es einen Ich-Erzähler gibt und den hatte ich aus verschiedenen Gründen gewählt. Aber sobald ich den hatte, war mir auch klar, okay, wenn das jetzt ein Mensch ist aus dem 18. Jahrhundert, dann kann der für mich nicht klingen wie jemand aus dem 20. Jahrhundert. Das war wie wenn ich ein Gemälde des 18. Jahrhunderts nachschaffen würde mit Airbrush oder so.
Das wäre Verirrung auf dem Holodeck.
Ja, für mich hätte das nicht funktioniert. Und das hieß also, ich muss eine Sprache finden, die plausibel jemand aus der Zeit einigermaßen sprechen könnte, die trotzdem jetzt für heutiges Publikum zugänglich ist. Sag mal, ich habe natürlich auch viel Jean-Paul oder sowas gelesen. Da war mir klar, das nachzuschaffen wäre dann doch zu viel des Guten. Und es war natürlich auch eben dadurch, dass es ein Ich-Erzähler ist, eine Frage von, wie der klingt, sagt was über sein Ich aus, wie er ist. Und das zu finden war dann der Prozess so, ja, das hat auch ein bisschen gedauert, war auch der Hauptgrund, warum ich das Ganze zweimal geschrieben habe, weil ich das eingrooven musste. Aber ich glaube, also für mich habe ich dann einen, nenn's mal Sound gefunden, der das alles liefert.
Sie haben Jean-Paul erwähnt, diesen großen, immer wieder auch witzigen, ironischen Erzähler im späten 18., frühen 19. Jahrhundert. Ich denke, es ist ein wichtiger Bezugspunkt. Also Sie haben sich sozusagen die Sprache der Zeit auch ein wenig dann mit Autoren wie Jean-Paul erlesen, oder?
Ja, also wie gesagt, ich habe im 18. Jahrhundert von Goethe über Schiller bis eben, was zum Beispiel für diese Passagen wichtig war, die im Siebenjährigen Krieg spielen. Es gibt Autobiografien von Leuten, die im Siebenjährigen Krieg in der Armee waren. Das war eine wichtige Quelle und die klingen natürlich auch anders als jetzt ein Jean-Paul oder ein Schiller. Wobei natürlich auch ein Schiller ganz anders klingt als ein Goethe. Also es ist auch nicht so, dass das 18. Jahrhundert eine Sprache gehabt hätte.
Also eine Vielzahl von Klängen, das ist aber auch der Reiz dieses Romans sozusagen, dieser ja aus der Gegenwart heraus konstruierte Sprache der Vergangenheit zu erfahren. Wir denken ja bei der Aufklärung vor allen Dingen daran, Thomas Willmann, dass das im Sinne des englischen Wortes Enlightenment, Erleuchtung ist. Bei Ihnen geht es, so könnte man dann wiederum mit dem berühmten Wort von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno sagen, eher dann um die Dialektik der Aufklärung. Aus dem hellen Licht wird im Fall der Geschichte von Jakob Kainer, Ihres Ich-Erzählers, nicht nur metaphorisch gesprochen tiefe Dunkelheit, ohne hier zu viel zu verraten. Sein Fall, der Fall von Jakob Kainer, ist tief. Der Eiserne Marquis ist ein düsteres Epos, auch der für Sie ja wichtigen Tradition der englischen Schauerromantik und bedeutenden Erzählern wie Edgar Allan Poe verpflichtet. Das ist erzählerisch, also diese Dunkelheit vermutlich auch sehr viel spannender. Was interessiert Sie an dieser dunklen Gegenwelt der Aufklärung, die ja auch für die Titelfigur, den Eisernen Marquis, dann eine wichtige Rolle spielt?
Also zum einen ist es wieder so eine mir auch nicht erklärliche Faszination für eben Schauerromantik und Horror. Das hat mich auch alles sehr früh immer sehr angezogen, auch zugleich sehr verängstigt. Aber es war immer so, dass Poe oder E.T.H. Hoffmann oder sowas waren immer große Vorbilder für mich auch. Und zum anderen ist es natürlich dann so, dass ich durchaus glaube, was die Aufklärung sagt, nämlich, dass wir allein verantwortlich sind für das, was wir tun, dass es da keine große Autorität von außen gibt, die uns das Recht gibt, dies oder jenes zu machen oder dies oder jenes nicht. Das stellt dann zum einen dann vor die Frage, was macht man mit dieser Verantwortung? Und wenn man so weit geht, dass man sagt, okay, wir sind wahrscheinlich wirklich nur Materie und wahrscheinlich gibt es da auch nichts, was uns nach dem Tod dann noch schön ins Paradies führt. Was macht man mit dieser Erkenntnis? Weil die eigene Vergänglichkeit ist natürlich keine schöne Erkenntnis. Ja, also es war für mich nur ehrlich zu sagen, gut, wenn ich das eine ernst nehme, muss ich das andere auch ernst nehmen. Und gerade die Figuren, also gerade der Eiserne Marquis, die Titelfigur, ist ein Mensch, der wahnsinnig kämpft gegen die eigene Vergänglichkeit. Und der letztlich, ohne zu viel zu sagen, aber für den das der zentrale Knackpunkt wird, einerseits eben ein radikaler Mann der Aufklärung zu sein, andererseits zu wissen, er ist einem Körper, der endlich ist. Und es war für mich nur stimmig, dass das zu irgendeiner Art von Bruch führen muss.
Einer von vielen Brüchen in Ihrem Roman und natürlich auch, wenn man so will, das Nachdenken über die eigene Vergänglichkeit, die eigene Endlichkeit, auch sozusagen der philosophische Kern dieser großen Geschichte.
Ja, und natürlich auch das, was einem selber immer mal wieder beschäftigt, wenn man nicht jünger wird. Also ich habe auch versucht, Sachen möglichst reinzubringen, die mich emotional berühren oder bewegen und das durchzudenken, durchzuspielen mit diesen Figuren, die das dann oft auch in so einer etwas extremeren Ausformung darstellen. Ja, das sind schon Sachen, die hoffentlich nicht nur intellektuell, sondern auch emotional was anstellen mit einem.
Es entsteht ja eine große erzählerische Spannung auch aus diesen großen philosophischen Fragen und das ist keineswegs nur ein intellektuelles Thema, sondern tatsächlich ein emotionales. Jakob Kainer erzählt die Geschichte seines Lebens oder besser seiner beider Leben. Wir begegnen ihm zu Beginn des Romans um das Jahr 1770. Er sitzt in einer Anstalt für psychisch kranke Menschen in Paris und spricht zu den Ratten in seiner Zelle, erzählt ihnen seine Geschichte. Wir hören gleich in der Lesung eine Episode aus dem ersten Leben von Jakob Kainer aus der Zeit in Wien, die folgenreiche Begegnung mit Amalia, der Tochter eines doch recht eklig auftretenden Grafen. So viel folgt aus dem Zusammentreffen dieser beiden, von dem, der später Jakob heißt, und von Amalia. Inwiefern ist das ein Kipppunkt im Roman?
Ja, also ich will jetzt natürlich auch nicht zu viel spoilern. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass wenn ein Uhrmachergeselle und eine Grafentochter sich schicksalhaft begegnen und es tatsächlich so weit kommt, dass sie Kontakt zueinander finden, dass das im 18. Jahrhundert nicht sonderlich gut ausgehen kann. Also so viel Schiller haben wir doch, Kabale und Liebe.
Kabale und Liebe, genau.
Haben wir, glaube ich, alle im Deutschunterricht dann mal mitbekommen, dass man weiß, dass das nicht zum Happy End führen wird.
Wäre ja auch langweilig.
Ja, und also das ist der Punkt, der Jakob einerseits aus seiner bisherigen Bahn wirft, andererseits dann auf seine neue Bahn setzt. Und immer eine der Sachen, in dem es im Roman auch immer wieder geht, ist dieser Drang von Menschen, aber speziell auch Männern, sich künstliche Wesen zu erschaffen, die man kontrollieren kann. Und das ist ja auch so in gewisser Weise ein Vorgang, der in dem, was Jakob Liebe nennt, was, glaube ich, aber eher ein Besitzdrang ist und eine große Eifersucht, auch mitspielt. Also Jakob fängt dann auch an, sich mechanische Fantasien zu bauen, die, sagen wir, ihm eher das Ja geben, das ihm die Amalia verweigert, die immer eher Nein sagen muss, allein wegen ihrer Stellung schon.
Und das setzt sich ja dann, ohne zu viel wiederum zu verraten, in seinem zweiten Leben fort. Auf sehr fatale Weise.
Ja, also er ist immer auf der Suche nach diesem Wesen, das seiner Fantasie gehorcht, was in der Liebe immer eher ein problematischer Ansatz ist, behaupte ich mal.
Der Schriftsteller Thomas Willmann aus München im Gespräch über seinen Roman Der eiserne Marquis, 2023 im Liebeskind Verlag erschienen und mit dem Tukan-Preis der Stadt München ausgezeichnet. Thomas Willmann, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
Ich danke für die Einladung und ebenfalls für das Gespräch.
Der SWR hat ein Hörbuch zu dieser großen Geschichte produziert, zu finden in der ARD-Audiothek. Der Schauspieler Udo Rau, zu Hause in Stuttgart, liest Der eiserne Marquis 41 Stunden lang. Wir stellen eine kleine Episode vor, die Begegnung des jungen Uhrmacherlehrlings, der sich später Jakob Kainer nennen wird, mit Amalia. Ein Ereignis, das das Leben von Jakob nachhaltig verändern wird. Udo Rau liest aus Der eiserne Marquis von Thomas Willmann.
Wir waren geblendet, als wir aus dem goldroten Dämmer des Antechambres hineinstolperten in den marmorgetäfelten Raum, dessen große Fensteralkoven uns das Mittagslicht vom letzten Morgendunst weiß leuchtend gebleicht ins Gesicht fluten ließen. Wir machten unseren Bückling fast blind, während der Lakai sich hinter uns zurückzog, die Tür bis auf einen Spalt schließend. Doch als unsere Augen sich an die Helle gewöhnt hatten, fanden wir unsere Ehrerbietung ohnehin unbeachtet. Es widmete der Graf von B. seine Aufmerksamkeit allein dem gebratenen Schenkel eines Kapauns, an welchem er nagte und schmatzte. Und erst als dieser am Gelenk auseinandergewunden war, die letzten Lappen der goldgerösteten Haut zwischen die Lippen gestopft, die letzten Fleischfetzen von Knochen und Sehnen gesogen, schaute der Graf auf und tat, als bemerke er überrascht unsere Anwesenheit. Den Worten, die er sich noch kauend und schluckend herabließ, an uns zu richten war, anzuhören, dass wir zu wenig Interesse verdienten, als dass wir ihn wahrhaft zu stören vermochten. Erwünscht? Es hallte diese Frage über etliche Fuß Entfernung zu uns. Der Graf saß, die Fenster im Rücken, in der Mitte entlang einer Tafel, welche gewiss eine Gesellschaft von 2 Dutzend Gästen beherbergt hätte. Es war nur klein aufgetragen, ein Schmaus zwischen Frühstück und Déjeuner. Und ein anderer hätte vermutlich verloren gewirkt an diesem Möbel, in diesem Saal. Doch waren es nicht allein die Proportionen und Linien des Raums, welche den Grafen zu dessen natürlichem Zentrum kürten. Dieser Mann empfand Kraft seines Willens, Kraft seiner reinen Selbstüberzeugung, es nicht anders denn Gewohnheit und Recht, stets den Mittelpunkt der Welt darzustellen, gleich wie voll oder leer von anderen Menschen diese sei. Alles an ihm schien geschwollen. Die glänzenden Wangen, der wulstige Mund, die grapschenden Finger, der ganze feiste Leib in seiner straff gestopften Pelle, in seiner sich überall spannenden Kleidung aus kostbarem Tuch. Nur die Augen lauerten trügerisch träge und tief in den Höhlen. Meister Weiz verneigte sich ein weiteres Mal und bedeutete mir mit einem Wink, es ihm gleich zu tun. »Wenn euer Erlaucht gestatten, Servasius Weiz, Hofuhrmachermeister, euer Erlaucht waren so gnädig, uns zu bestellen.« Er nestelte die Uhr des Grafen hervor, als wäre dies eine Art Berechtigungsschein. Der Graf ließ kein Erkennen oder Erinnern seine Miene trüben, fuchtelte uns jedoch näher. Sein Rock war von weidmannsgrünem Samt, besetzt mit smaragdenen und goldenen Bordüren, Stickereien und Knöpfen, auch letztere geprägt mit dem gräflichen Wappen. Doch die Weste darunter war aufgeknöpft, das Hemd offen am Halse, und der Graf trug keine Perücke auf dem schütter- und strähnig am Schädel pappenden Haar. Heute hatte er sichtlich noch keinen höheren Besuch empfangen, und wir gaben ihm keinen Anlass, sich präsentabler zu zeigen. Seelenruhig schlang er zu Ende, ließ den fast blanken Knochen zum Rest der Karkasse auf den Teller fallen und wischte sich Hände und Lippen an einer Damastserviette leidlich sauber. Dies gab mir Gelegenheit, verstohlen meinen Blick schweifen zu lassen. Dieser Saal endlich schien ein anderes Motiv zu kennen, denn allein die Jagd. Von den Wänden schauten ehrwürdig, im Gleichmaß der Lebensgröße und in Symmetrie des Abstands, gemalte Gestalten, welche mir zunächst römische Imperatoren, antike Helden, Bibelväter, große Eroberer schienen, aufgrund ihrer Positur, Gewandung, Requisiten. Beim näheren Betrachten jedoch bemerkte ich eine unhistorische Ähnlichkeit all ihrer Züge und, eingewirkt hier in einen Umhang, dort in eine Spange geschmiedet, jenes mir nun schon vertraute Wappen der von B. Da begriff ich, dass dies die Ahnen vorstellten des Grafen, zu Heroen verklärt, Vorbild zugleich und Vorwurf für den Stammhalter, der da unter der leeren Strenge ihrer Augen Hof hielt. Selbiger bedeutete nunmehr Meister Weiz, er möge die Uhr zu ihm bringen. Weiz trat an die Tafel und reichte das Chronometer dem Grafen entgegen, doch dieser ließ mit einem entrüsteten Nicken wissen, dass er nicht daran denke, etwas unmittelbar aus den Händen eines bloßen Handwerkers zu empfangen. Mit einer entschuldigenden Verbeugung legte mein Meister das Stück behutsam auf den Tisch und schob es eben in die Reichweite des Grafen. Dann tat er 2 ehrerbietige Schritte zurück und stund gesenkten Hauptes wieder neben meiner selbst. Der Graf von B. bahnte seiner Hand eine Gasse zwischen all dem kostbaren Porzellan und Besteck seines Services, die Teller bemalt mit Jagdszenen, die Suppenterrine in Gestalt eines Eberkopfes. Befand jedoch offenbar seine Finger noch zu fettig, zog sie zurück, sie nachlässig am Samt seiner Weste zu säubern. Dann griff er nach der Uhr, ließ ihren Deckel aufspringen, um sich vom Gang des Sekundenzeigers zu überzeugen, und schnappte ihn sogleich wieder zu, auf dass sie in einer Rocktasche und aus seinem Sinn verschwinden konnte.
»Nun,
herrschte er daraufhin Meister Weitz an, was gleichwohl ein Verlangen nach weiterer Erklärung, Rechtfertigung bedeuten mochte, wie Ungehaltenheit, was unser Eins denn hier noch zu suchen habe. Weitz entschied sich für erstere Auslegung. Euer erlaucht, der Meister interpunktierte seine Rede, indem sein Leib jedes Satzzeichen zu einem Bückling machte. Ich bin untröstlich. Untröstlich, euer erlaucht, dass euch ein Chronometer den treuen Dienst versagte, welchen die Werkstatt von Servasius Weitz, meiner Wenigkeit, mit ihrem guten Namen zu versprechen gewohnt ist. Und damit eurer erlaucht missliche Unannehmlichkeiten bescherte. Ich weiß, euer erlaucht, dass es dafür keine Entschuldigung geben kann. Ich vermag anders nicht, denn mich allein auf die gerühmte Gnade des Herrn Grafen zu werfen und auf die Hoffnung, euer erlaucht mögen mir nicht die Kundschaft entziehen, so verständlich dies wäre. Ich sah es dem Grafen an, dass er nicht recht zu entscheiden vermochte zwischen Gnade und Willkür. Bis hierhin langweilte die Sache ihn eher. Der Auftritt des Uhrmachermeisters ließ es in Form und vermeintlicher Aufrichtigkeit an nichts fehlen. Doch was so brav lediglich genügte, das war dem Grafen nicht recht genug, und er sann, ob es ihm mehr Würze gäbe, wenn er sich theatralisch großmütig zeigte oder mit lustvoller Grausamkeit auf Vergeltung beharrte. Es muß Weitz einen solchen Moment vorausgeahndet haben, als er mir meine Rolle in diesem Demutstheater zudachte. Bevor noch der Graf Äußerung tun mochte, fuhr er fort: »Wenn ich euer erlaucht um Gnade anflehe, so niemals, ohne dazu das Versprechen zu geben, es werde sich ein solcher unentschuldbarer Vorfall nicht wiederholen. Und wenn ich ein solches Versprechen euch gebe, dann, weil ich den Verursacher weiß dieses Malheurs und ihn keine Stunde mehr in meiner Werkstatt werde dulden, sondern in Schimpf und Schande verjagen, sobald er nur, euer erlaucht, selbst die Schuld gestand und um Pardon bat.« Zu diesen Worten hatte Weitz mich am Schlafittchen gefasst und unsanft vor die Augen des Grafen gezerrt. Ich tat mein Bestes, einen möglichst einfältigen Eindruck zu erwecken und schuldbewusst auf meine Schuhspitzen zu starren. Es war dieser Lehrbub, der das kostbare Uhrwerk eurer erlaucht ruinierte. Keineswegs will ich meine Schuld leugnen, als Meister ihn nicht scharf genug unter Aufsicht gehalten zu haben. Doch welcher gottesfürchtige Mensch wollte schon glauben, dass sich unter seinem Dache ein derartig unverschämter Grobfinger einnisten mochte, wie der einer ist? Zur Bekräftigung schüttelte Weitz mich am Kragen. Nur säubern und schmieren hätte er sollen, als unser einer das gute Stück zur letzten Wartung hatte, und richtet dabei ein solches Schlamassel an. Weitz seufzte das, als einte doch ihn und den Grafen der ständige Ärger, den man mit den Untergebenen hat. Mit einem Stoß gegen die Schulter machte er mich verbeugen. »Und? Hast du nicht seiner erlaucht, etwas zu sagen, verstockter Kerl?« Ohne den Blick groß zu heben, meine Hände verschämt zu immer neuen Fingerknoten windend, hob ich verschüchtert und stotternd an, ebenso wie wir es einstudierten: »Ich tät dem Herrn Grafen sagen mögen, Leid tät es«, Weitz gab mir mit der flachen Hand einen knallenden Schlag auf den Hinterkopf. »Grundgütiger, spricht man so zu einem Hochgeboren. Verzeiht tausendmal, eurer erlaucht, aber ihr seht, mit welch ungehobeltem Lumpenpack ich mich herumschlagen muß.« Das Haupt hielt ich gesenkt, doch wagte ich es, kurz ins Antlitz des Grafen zu lugen, und sichtlich hatte er nun Gefallen an unserem Auftritt gefasst, ebenso wie es der Meister vorhergesehen. Weitz erkannte den Vorteil, ergriff ihn und versetzte mir zu seinem »Nun, noch einmal, doch diesmal mühe dich«, einen weiteren lautstarken Streich. Es waren diese Züchtigungen freilich darauf bemessen, einen viel größeren Eindruck bei ihrem Zeugen zu hinterlassen, denn bei meiner selbst, mehr Schall zu erzeugen, denn Schmerz. Und doch findet der Leib auch im bewussten Theater eine Wahrheit solcher Schläge, was es mir leicht machte, meinen nächsten Text ohne viel Spiel, mit geröteten Wangen und einem heißfeuchten Druck hinter den Augen aufzusagen.
Euer Erlaucht, untertänigst bitte ich um Verzeih.
Weiter kam ich nicht. Denn dann platzte das Schicksal hinein in mein Leben.
Seine Vorhut näherte sich in einem seltsamen Zwergengalopp, einem klackenden Prasseln, welches an der linken Seite des Saales in der Wand zu ertönen schien. Lauter und lauter ward es, und dann erst bemerkte ich die Tapetentür zwischen zwei Statuen bewehrten Podesten, welche einen kleinen Spalt offen gestanden hatte. Ein Spalt, der sich nun, begleitet von einem Prestissimo-Scharren, langsam weitete. Nicht allein ich hatte mich davon in meiner fingierten Gnadenerflehung unterbrechen lassen. Nunmehr blickten wir allesamt nach nämlicher Stelle, wo der Radau vermeintlich die Ankunft sonst welchen Ungetüms androhte. So benötigte ich einen Moment zu begreifen, dass jenes hechelnde Knäuel, welches aus dem Türspalt hervorgeschossen kam, schon selbiger lärmende Ankömmling war. Bis mein Blick es eingeholt hatte, war das vierbeinige Wesen bereits schlitternd quer durch den halben Saal geprescht und mit einem Kläffen durch den Schlitz zwischen den Flügeln jener Tür geschlüpft, durch welche Meister Weiz und meiner selbst eingetreten waren. Kaum aber war diese Erscheinung verschwunden, erklang von der linken Wand ein, bei aller Hast, sanfterer Schritt, und es öffnete sich die Tapetentür ganz, und daraus hervortrat sie. Ein vollkommeneres Geschöpf hatte ich nie erblickt. Ich kannte freilich der reizvollen Weiber genug und hatte manch schönes Frauenzimmer schon gesehen in Wien, doch waren diese alle lediglich schöne Menschen. Was mir hier jedoch an unerwartetem Ort zu unerwarteten Zeit erschien, war eine Göttin, war ein Wesen von einer Makellosigkeit, wie sie auf Erden unmöglich mir dünkte, und wie sie's wahrhaftig ist, außer in jener kürzesten Lebensfrist, da ein Leib erblüht ist zu seiner Reife, doch noch gänzlich unberührt von den Verheerungen der Vergänglichkeit. Es war die Haut dieses Wesens von einem fast jenseitigen Weiß, war solch feinstes Porzellan, dass ich glaubte, eine Ahndung der bläulichen Adern darunter hervorschimmern zu sehen. Doch was dem ebenmäßigen Oval ihres Antlitzes hätte eignen können an Puppenhaftigkeit, das machte zunichte die unbeherrschte Lebendigkeit, welche aus allem anderen sprach, dem Fordernden, welches im dunklen Blitzen der Augen lag, dem spitzbübischen Hervorragen von Näschen und Kinn, dem Rot der alle Vornehmheit belächelnden Lippen, dem starken Herz, welches man unter dem zartesten aller Dekolletés meinte schlagen zu spüren. Mag sein, ich hätte all dies nicht mehr denn entzückend, hinreißend, verlockend befunden, hätte daran ich auch nur die geringste Absicht empfunden, mich zu entzücken, hinzureißen, zu verlocken. Doch da war nichts denn die reinste, selbstvergessene Natürlichkeit. Sichtlich hatte das Mädchen, die junge Dame, sie mochte mich im Alter um 2, 3 Jahre vielleicht übertreffen, nicht im geringsten gerechnet mit irgend Begegnung, Besuch, Publikum. Sie trug ein lose geschnürtes, perlgraues Tageskleid mit schlichter Rüschung und nur ein achtlos geschlungenes Samtband machte Anstalten, ihren schwarzen Schopf im Nacken, oh, welch schlankem und vornehmem Nacken, zu bändigen. »Papa, habt ihr Molly?« sprudelte es aus ihr hervor, bevor sie auch nur gewahr ward der Anwesenheit Weizens und meiner Wenigkeit. Dass eine solche Schönheit allein aus und für sich selbst zu existieren vermochte, ohne Kunst und Kalkulation, dies war es, was letztlich mein Herz noch vor dem ersten Wimpernschlag völlig in Besitz nahm und mich still zerstörte. Nicht ahnden können, was ohne Willen und Schuld sie in mir angerichtet hatte, brach ihre Rede ab. »Oh, verzeiht, ich wusste nicht...« Sie machte einen hastigen Knicks. »Es ist mir mein Hund...« »Barsch«, unterbrach sie der Graf. »Amalia, du bist entschuldigt.« Es war nicht die Störung, die ihn erboste, sondern dass seine Tochter unsere Unwürdigkeit nicht erkannte, dass sie nötig und angebracht fand, sich vor Menschen wie unser Eins, kaum besseres Gesinde in seinen Augen, zu rechtfertigen und höflich zu zeigen, ja, uns überhaupt wahrzunehmen. Und im Grunde gab ich ihm recht. Unwürdig war ich. Unwürdig jedes Blickes, jedes Worts, geschweige denn eines Wohlwollenden, dieser Göttin. Und gerade daran hatte ich mich letztlich entflammt, an ihrer Unerreichbarkeit. Daran, dass alles sie in Sphären enthob, welche mir verschlossen, verboten waren. Ihr adliger Stand, ihre Schönheit und jene Makellosigkeit, die etwas versprach, das noch kein Mensch zu haschen vermochte, nämlich, dass in dieser Welt etwas zu sein und Bestand zu haben vermochte, ohne die Spuren zu tragen, selbiger Welt, des Daseins und derer Verletzungen. Dies unvergängliche Greifen, besitzen zu wollen, mag unser Menschen größte, vergeblichste Raserei sein. Höchstens haschen wir davon je eine Illusion in Gestalt einer Verkörperung im vergänglichen Augenblick und zerstören, was wir suchen, sobald wir einer solchen Verkörperung leiblich habhaft werden. Ihr werdet noch mehr denn genug Gründe haben, mich anmaßen zu befinden, und ich keinen, euch darin zu widersprechen. Doch will ich, dass ihr wisst, dass meine Anmaßung nicht, jedenfalls nicht von Beginn an, wahnsinnig war. Ihr müsst mir glauben, dass ich zumindest in jenen kostbaren, verdammten ersten Sekunden meinen Platz in der Welt annahm und nicht trachtete, all ihre Grenzen niederzureißen. Ja, die Unerreichbarkeit dieser Göttin und was sie mir versinnbildlichte, entzündete lodernd in mir ein unstillbares Begehren. Jedoch hätte ich mich in die Tatsache der Unerreichbarkeit, der Unstillbarkeit gefügt. Nicht klaglos gefügt, aber im inneren Aufruhr allein gegen das Wissen der Unausweichlichkeit. Ich wäre gewesen wie einer, der kurz ins wahrhafte Paradies geblickt und nun hadert mit seiner Vertreibung daraus, grad weil er bar ist jeder Hoffnung auf Rückkehr. Nie hätte ich geglaubt, gar gefordert, dass die Erscheinung meiner Göttin für mich anderes bliebe, denn eine Erinnerung und Sehnsucht in meinem Herzen, während ich rechtschaffend mein Leben absolvierte im irdenen Diesseits. Etwas, das mir ab und an fern und weh zerrte am Gefühl der Zufriedenheit, wenn ich mit meinem braven Weib und unseren täppischen Kindern in trauter Stube dem Tod einfacher Leute entgegenweste. Nein, es sei geschworen. Ich war bereit zu dieser gänzlich gewöhnlichen Verdammnis. Und wenn ich mir dennoch einen Fluch erwählte, welcher so ungleich extravaganter ist, dann weil das Glück, das Lebensheil mir vorgaukeln mussten, sie seien womöglich erhaschbar. Dreierlei verschwor sich, mir diesen Köder zu legen. Da war eben die Höflichkeit und Beachtung, welche dieses entrückte Wesen Weiz und meiner selbst gewährte, obwohl es die Würde des Zeremoniells keineswegs forderte, wenn nicht gar verbat. Da war die Leichtfertigkeit des Grafen, den Namen meiner Göttin zu nennen. Weiß doch jeder um das alte zauberische Prinzip, dass man ein Stück Macht erlangt über alles, und sei es überirdisches, welches man beim Namen kennt und nennt. Und dennoch hätte beides mir dies Geschöpf nicht hinreichend näher gerückt, wäre da nicht noch jenes Dritte gewesen, jener Blick. Denn als sie schon mit einer Entschuldigung diesmal nur gegen den Vater, dem Hund hinterher zur anderen Tür huschen wollte, da musste sie mich passieren. Und da packte es mich, und ich schaute ihr unverschämt und geradewegs in die Augen. Offen in meinem Blick alles, was ihre Erscheinung in meinem Innersten angerichtet hatte. Und einmal mehr schwöre ich, es war in mir keine andere Absicht, denn wenigstens einmal eine Gottheit wissen zu lassen, wie es um mich in sein irdisches Schicksal gefügten stand, ohne Hoffnung und Forderung, ihren Ratschluss ein Jota zu ändern, meine Verbannung aus ihrem Paradiese zu mildern. Schlicht die bloße Herausforderung, auf ihre Werke zu schauen. Nur um des tröstenden Wissens willen, dass sie die Folgen ihres Wirkens und Wütens in meinem Herzen anerkenne. Um des süßen Stichs willen, bewusst vernichtet worden zu sein und nicht unbemerkt im Vorübergehen. Wäre sie steinern geblieben, wie die Götzen auf den Altären, hätte sie meine Verdammnis anerkannt mit der Ungerührtheit und Selbstverständlichkeit, welche einer Grafentochter gebührte gegenüber eines solch frevelnden Lehrbubs, ich wäre zufrieden und für immer tot zurück in meine Werkstatt gezogen. Doch sie gab mir ein anderes, gab ihrer und meiner selbst das verheerende Urteil. Denn sie blickte zurück. Bei Gott, Amalia blickte lächelnd, warm und neugierig zurück.
Thomas Willmann, Der eiserne Marquis. Lesung mit Udo Rau. Regie Günther Maurer. Eine Produktion des SWR 2024. Das Hörbuch zu Thomas Willmanns Roman 41 Stunden gibt es in der ARD Audiothek. Thomas Willmanns Buch Der eiserne Marquis ist erschienen im Münchner Liebeskind Verlag. Mit dessen freundlicher Genehmigung dürfen wir den kleinen Auszug aus der großen SWR-Produktion hier vorstellen im Bayern 2 Podcast Buchgefühl reden und lesen. Danke fürs Zuhören, sagt Nils Beindker.